Sie hören das Ö1 Europa-Journal, wir bleiben beim Thema und gehen weiter nach Polen. Seit Beginn des Konfliktes sind innerhalb kürzester Zeit mehrere hunderttausend Menschen aus der Ukraine über die polnische Grenze geflüchtet. Schon vor dem Konflikt haben dort etwa 1,5 Millionen Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen aus der Ukraine gelebt. Die Unterstützung ist groß, es zeigen sich aber auch schon erste Risse in der polnischen Solidarität, berichtet Jan Opielka.
In der Ankunftshalle des Bahnhofs von Przemyśl, der noch in der Zeit der Habsburger gebaut wurde, herrscht großes Gedränge. Freiwillige verteilen Essen an Flüchtlinge. Beamte erteilen Auskunft. Bahnmitarbeiter informieren, dass die Weiterfahrt ins Landesinnere für Geflüchtete aus der Ukraine kostenlos ist. Przemyśl und der 10 Kilometer entfernte Grenzübergang sind die wichtigsten Durchgangsorte nach Polen. Ein Teil der Flüchtenden bleibt in der Stadt. Die meisten werden von hier in andere Teile des Landes gebracht. Oksana Osieczko betreibt ein Café in Przemyśl. Die Frau hat selbst ukrainische Wurzeln. Zwei Ukrainerinnen hat sie bei sich zu Hause aufgenommen.
Von Anfang an war ich überrascht, wie die Menschen an diese Sache herangegangen sind. Mit offenen Herzen, mit Liebe. Es gibt sehr viele Freiwillige, die Menschen bringen viele Spenden und der Bürgermeister hat sogar schon gesagt, dass genügend Dinge vorhanden sind. In der protestantischen Kirche haben wir Betten, Schlafsäcke und Essen besorgt. Und wir haben auch eine Liste von denen erstellt, die Flüchtende bei sich zu Hause aufnehmen können. Bei mir sind zwei ältere Frauen. Sie sind glücklich, dass sie entkommen konnten, aber sie weinen die ganze Zeit. So verzweifelte Menschen habe ich schon lange nicht gesehen.
Laut aktuellen Umfragen sind mehr als 90% der Menschen in Polen dafür, Geflüchtete aus der Ukraine aufzunehmen. 58% würden ausnahmslos alle aufnehmen. Weitere 34% zumindest diejenigen, die am gefährdetsten sind, also ältere Menschen und Kinder. Aber kann diese Stimmung so bleiben?
Jemand hat gesagt, dass diese Hilfsbereitschaft eine spontane Reaktion ist. Okay. Jemand hat gesagt, dass diese Hilfsbereitschaft eine spontane Reaktion ist. Nötig ist jetzt aber eine langfristige Anstrengung. Mir liegt sehr viel daran, dass dieser Enthusiasmus nicht zu Ende geht. Hier an der Grenze können wir helfen. Aber wie geht es dann weiter?
Eine der Geflüchteten ist die 27-jährige Alina aus Kiew. Hilfe gefunden hat sie beim Verband der ukrainischen Minderheit in Przemyśl. Etwa 40.000 ethnische Ukrainer und Ukrainerinnen leben seit Generationen in der Region. Auf den Fluren des Minderheitenverbandes umarmt Alina eine der Helferinnen. Einen Platz zum Schlafen, etwas zu essen, Tipps, wie es weitergehen kann. Erste Hilfe für die Ankunft im Nachbarland.
Viele haben ihre Häuser in Kiew verlassen, um in den Vorstädten und in den Dachas Zuflucht zu finden. Aber die Vorstädte werden auch bombardiert. Wir waren 2 Tage mit dem Zug unterwegs. An der Grenze war ein langer Stau. Dank der Freiwilligen haben wir hier einen ersten Platz zum Übernachten gefunden. Ich fahre dann bald weiter zu meiner Tante in die Stadt Lodz in Zentralpolen. Da lebt meine Tante. Und meine Bekannte, mit der ich herkam, die fährt nach Breslau zu einer Freundin.
So wie Alina können viele Neuankömmlinge bei Verwandten oder Bekannten unterkommen. Schon vor Ausbruch des Krieges haben in Polen etwa 1,5 Millionen Menschen aus der Ukraine gelebt. Die meisten von ihnen als Gastarbeiter oder als dringend benötigte Arbeitskräfte. Und viele von ihnen kommen in diesen Tagen an die polnisch-ukrainische Grenze, um Familienmitglieder oder Freunde abzuholen. An der Grenze war am Mittwoch auch Premierminister Mateusz Morawiecki, gemeinsam mit EU-Ratspräsident Charles Michel. Denn die Geflüchteten werden auch von der regierenden Partei Recht und Gerechtigkeit, PiS, offen begrüßt. Die Regierung hat in dieser Woche beschlossen, dass die Geflüchteten Zugang zu Sozialleistungen bekommen und zum Beispiel Kindergeld beziehen können. Auch der Arbeitsmarkt steht ihnen weitgehend offen. Am Mittwoch bekräftigte Morawiecki Polens Haltung.
Wir sind verpflichtet, unseren Nachbarn zu helfen, und das tun wir. Wir haben einen humanitären Korridor organisiert und alle Verfahren beschleunigt. Es ist eine große humanitäre Operation, bei der Tausende von Polen und Polinnen mitarbeiten. Ich möchte mich bei meinen Landsleuten bedanken, dass sie ihre Türen und Herzen öffnen. Polen sorgt für die nötige Unterstützung, logistisch, operativ, finanziell, humanitär, in jeder Hinsicht.
In jeder Hinsicht bedeutet, alle Flüchtenden sollen gleich behandelt werden, unabhängig davon, ob sie die ukrainische Staatsbürgerschaft haben oder nicht. Es gelte das Prinzip Null Diskriminierung, betonte auch EU-Ratspräsident Michel. An der Grenze schaut es aber doch hin und wieder anders aus. In der Ukraine haben Zehntausende junge Leute aus Afrika und Südasien studiert. Viele von ihnen seien an der Grenze zurückgewiesen worden, erzählen die, die doch durchgekommen sind. In vielen Fällen sollen die ukrainischen Grenzbeamten dafür verantwortlich gewesen sein, erzählt Anna Tata vom Verein Nie Wieder, der sich gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus einsetzt.
Wir beobachten die Situation an den Grenzen und bei der Aufnahme der Flüchtlinge. Wir beobachten aber auch die öffentliche Debatte. Einerseits sehen wir eine wirklich große, ernst gemeinte Bereitschaft, Menschen zu helfen, die vor dem Krieg fliehen. Auf der anderen Seite sehen wir aber schon jetzt in den ersten Kriegstagen eine große Welle an Rassismus und Fremdenfeindlichkeit bei Politikern rechter Oppositionsparteien und im Internet.
Polens Ombudsmann für Menschenrechte hat sich bereits eingeschaltet und die polnischen Behörden betonen, sie würden alle Flüchtenden ins Land lassen. Aber vor allem nicht-ukrainische Flüchtende müssen mit Widerwillen und sogar mit gewalttätigen Übergriffen rechnen. In Przemyśl gab es am Dienstag einen Überfall von Rechtsradikalen auf drei indische Flüchtlinge. Die Saat für die Fremdenfeindlichkeit habe die Regierungspartei PiS selbst gesät, sagt Anna Tata.
Auf Facebook kann man schon jetzt lesen, dass dunkelhäutige Männer angeblich polnische Frauen attackieren. Es stehen uns schwere Monate bevor und ich fürchte, dass der Enthusiasmus nicht lange anhalten wird.
Bisher ist davon allerdings noch nichts zu spüren. Auf dem Bahnhof von Przemyśl hat Philipp, ein 19-jähriger Pfadfinder, gerade dem algerischen Studenten Samir erklärt, was für seine Ankunft in Polen wichtig ist und wo er eine Unterkunft finden kann. Die große Frage, wie es mit diesen Menschen weitergehen wird, kann an diesem Tag aber niemand beantworten. In der Ukraine nicht, in Polen nicht und auch sonst nirgendwo in Europa.
Ein Bericht von Jan Opielka, gesprochen von Michael Köppel. Der Konflikt zwischen Russland und dem Westen strahlt auch in andere Weltregionen aus, vor allem auf dem Balkan. Serbische Nationalisten feiern den Angriff und unterstützen die slawischen Brüder in Russland. Brennpunkt ist die Stadt Mitrovica im Kosovo, wo die serbische Minderheit lebt. Denn die kosovarische Regierung hat sich klar auf die Seite des Westens gestellt. Die Reporterin des Nachrichtenmagazins Profil, Franziska Cinderle, war in Mitrovica unterwegs und hat uns von dort diese Reportage geschickt.
Es ist kurz vor Mitternacht in Zvečan, einer von Serben bewohnten Kleinstadt im Norden des Kosovo. Alles ist ruhig, bis auf ein paar schreiende Katzen. Der Briefträger Vasco sucht nach einer bekannten Bar.
Wo war das nochmal? Da gibt es diese Bar für alte Männer mit dem Graffiti von Putin. Ich glaube, es ist hier links.
Sehr viel gibt es nicht im Ort, erzählt Vasco, ein Mitzwanziger. Ein paar Lokale, das sei schon. Und Zvečan hat zwei weltberühmte Personen zu Ehrenbürgern ernannt, die zuletzt aus unterschiedlichen Gründen in die Schlagzeilen geraten sind.
Wladimir Putin, Novak Djokovic.
In der Zeit Jugoslawiens arbeiteten Albaner und Serben gemeinsam im großen Bergwerk und dem angeschlossenen Industriekomplex. In den 1990er Jahren begann der Krieg. Seitdem leben die Albaner südlich des Flusses Ibar und die Serben nördlich davon, während die Fabriken langsam vor sich hinrosten. Und es scheint, als würden die Menschen auf den beiden Seiten des Flusses in unterschiedlichen Welten leben. Das zeigen auch die Reaktionen auf den Krieg in der Ukraine.
Ich bin hier geboren, die sechste Generation meiner Familie hier im Ort. Die jungen Leute verstehen das vielleicht nicht, aber die Älteren haben es ständig in ihren Köpfen. Es kann jederzeit etwas passieren. Aber wir hoffen, dass im Kosovo diesmal nichts passiert und der Krieg in der Ukraine zu Ende geht.
Mithat, 65, ist Albaner und lebt im Süden, in der Stadt Mitrovica. Hier flattern US-amerikanische Fahnen neben der albanischen. Stars and Stripes neben dem schwarzen Doppeladler auf rotem Grund. Man bezahlt mit Euro. Neben der Moschee im Stadtzentrum mit dem Brunnen stehen Statuen von albanischen Guerillakämpfern. Daneben zündet sich Skipton Ismaili eine Zigarette an. Der 22-Jährige stammt aus dem Kosovo, lebt aber seit Jahren in Deutschland, wo er als Automechaniker arbeitet. Auf der anderen Seite der Brücke war er noch nie.
Und ja, man hat es gemerkt, jetzt in letzter Zeit wird jetzt nur noch über den Krieg Russo-Ukraine gesprochen. Und könnte auch heißen, dass die serbische Seite einen, dass die auch hier reinstürmen. Der serbische Präsident, der hat ja gesagt, wir wären jederzeit bereit, um unsere eigene Erde, unser eigenes Land zu beschützen. Damit war gemeint Kosovo. Wir wissen ganz genau, die Serben halten sich für ganz Russland. Also Russland war ein starker Partner von ganz Serbien aller Zeiten. Die sehen Putin so als eigener Präsident, der die auch beschützt. Und die denken sich, dass der Putin hinter denen bleiben würde. Oder dass er hinter denen steht, so wie hinter uns die NATO oder die USA hinter uns steht.
500 Meter weiter nördlich fallen die Reaktionen anders aus. Dort lebt Veroljub Petrunic, der aus Mazedonien stammt, aber nach dem Krieg in die Stadt gezogen ist.
Russland hat Serbien immer unterstützt, im UN-Sicherheitsrat und auch in Bezug auf den Genozid in Srebrenica. Und jetzt gibt es folgendes Problem. Wie kannst du jemanden sanktionieren, der dir immer geholfen hat?
Petrunic überlegt ein bisschen und ergänzt,
weder Russland noch die Ukraine haben uns in den 90ern bombardiert. Die Menschen haben das nicht vergessen. Weder Russland noch die Ukraine erkennen die Unabhängigkeit des Kosovo an. Wir respektieren sowohl die Ukraine als auch Russland. Das ist doch dasselbe Volk, nur in zwei Ländern.
Überquert man die Brücke in den Norden, vorbei an den Militärfahrzeugen der NATO-Schutztruppe KFOR, dann steht man vor einem stadtbekannten Graffiti. Es zeigt die russische und die serbische Flagge ineinander verflochten. Darunter steht in kyrillischen Lettern: Kosovo ist Serbien, die Krim ist Russland. Das sei nicht neu, erklärt Florian Bieber, Professor am Zentrum für Südosteuropa-Studien der Universität Graz.
Im Nordkosovo, gerade in diesem Region, die zwar dem Kosovo zugehört, aber davon Serbien sehr stark dominiert wird, hat man immer wieder gerade besonders starke pro-russische Position bezogen. Das reflektiert sich auch in Meinungsumfragen und dass dort der russische Einfluss besonders groß ist. Auch die Hoffnung, dass Russland serbische Positionen unterstützt. Und gerade diese vermeintliche Idee, dass der Nordkosovo irgendwelche Parallelen zur Krim hätte, werden immer wieder dort öffentlich zur Schau getragen.
In den Fernsehern der Lokale nördlich des Flusses wird eine Rede des serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić übertragen. Der Kosovo hat sich sofort allen Sanktionen des Westens gegen Russland angeschlossen und sogar angeboten, Flüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen. Die serbische Regierung hat hingegen lange gezögert. In den Fernsehern der Lokale nördlich des Flusses wird eine Rede des serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić übertragen. Der Kosovo hat sich sofort allen Sanktionen des Westens gegen Russland angeschlossen und sogar angeboten, Flüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen. Die serbische Regierung hat hingegen lange gezögert. Klarer wurde es erst nach der Abstimmung in der UNO-Generalversammlung. Serbien trage die Resolution der Vereinten Nationen mit, sagt Vučić, und verurteile den Angriffskrieg auf die Ukraine. Sanktionen verhängt Belgrad aber keine. Eine Gratwanderung, glaubt Florian Bieber. Man wolle es sich nicht mit der EU verscherzen, vor den Wahlen Anfang April aber auch keine nationalistischen Wähler verprellen.
Und diese Affinität zu Russland wurde in den letzten 10 Jahren immer wieder fast tagtäglich von serbischen Boulevardzeitungen und Fernsehsendern propagiert und unterstützt. Diese Medien, man muss wohl betonen, befinden sich in der starken Kontrolle der serbischen Regierung, des Präsidenten Vučić. Sie haben sozusagen eine pro-russische Position nicht eigenständig nicht geschürt oder gefördert, sondern auf Geheiß der serbischen Regierung.
Während im Süden die Bilder der zerbombten Städte in der Ukraine über die Bildschirme flimmern, zeichnen Medien im Norden ein gänzlich anderes Bild des Krieges. Vasco, der junge serbische Briefträger, liest halb belustigt die aktuellen Schlagzeilen vor.
Zwei russische Panzer haben fast 200 ukrainische Neonazis getötet. Der Westen ist bereit, Putin loszuwerden. Genau wie damals Slobodan Milosevic. Russland ist bereit für den Dritten Weltkrieg.
Auch in Bezug auf die jeweils andere Seite reimt man sich im Norden und im Süden gegensätzliche Ansichten zusammen. In Zvečan, nördlich des Flusses, steht ein Mitzwanziger am Grill seines Fastfood-Lokals.
Die Albaner im Kosovo wittern ihre Chance, der NATO beizutreten. Und einige Extremisten sehen eine Gelegenheit, unser Land zurückzuerobern.
Immerhin eines hat der junge Mann mit dem Albaner im Süden gemeinsam. Eine Eskalation des Krieges wünscht er sich nicht. So wie die Mehrheit der Menschen auf beiden Seiten.
Ein Bericht von Franziska Tschinderle, gelesen von Emi Rehburg. Und falls Sie auch sehen wollen, wie es in Mitrovica aussieht, die Reportage mit Bildern lesen Sie morgen im Profil. Das war das Ö1 Europa-Journal. Am kommenden Montag bringt das Journal Panorama um diese Zeit ein Porträt von Panama. Für heute sagt Markus Müller, danke fürs Zuhören und noch einen ruhigen Abend mit Ö1.
Religion aktuell.